Was bedeutet das für dich, links zu sein? Das ist ein sehr weit gefasstes Feld, aber warum hast du angefangen, dich dort politisch zu engagieren?
Grundsätzlich gab es keinen direkten Anfang. Also ich bin in einer kleinen dörflichen Gegend groß geworden. Irgendwann Anfang der 2000er sind die 90er Jahre in diesem Ort eingezogen und diese typische Skinhead-Szene hat dort Einzug gefunden. Ja, von da an war es mal so ein kleiner Spießrutenlauf für Menschen, die ein bisschen anders waren. Wir waren damals in dieser kleinen, ich sag mal, Skater-Ecke. Alles, was eben nicht gerade deutsch oder keine Haare auf dem Kopf hatte, war dann eben das Feindbild, weil auf dem Dorf gab es ja nichts anderes. Also diese kleinen Kuhdörfern gibt es weder einen großen Migrantenanteil noch irgendwas anderes, was man dann in diesem klassischen Sinne als rechter Mensch wahrscheinlich verfeinden kann. Und deswegen wurde sich eben gesucht, was da war. Ja. Das waren so die kleinen Startpunkte für mich.
Was ist für dich linksradikal? Was bedeutet das?
Ja, Radikalität und Extremismus sind immer so, ich sag mal, Begriffe, die relativ auf den Menschen zugeschnitten sein sollten. Also grundsätzlich könnte ich jetzt nicht sagen, dass ich sehr radikal bzw. ein Extremist bin. Ich weiß nicht, für manche Menschen ist es relativ extrem, einen Kopfsprung vom 3-Meter-Turm zu machen, wie für mich zum Beispiel. Aber für andere ist es eine ganz easy Nummer und die machen das, als ob es nichts wäre. Von daher, natürlich radikalisiert man sich in irgendeine Richtung, einfach nur, wenn das persönlich gesetzte Maß dann irgendwann überschritten ist bzw. eine Grenze überschritten ist.
Also radikal in dem Sinne heißt ja auch, dass man mit gewalttätigen Mitteln oder gewaltvollen Mitteln versucht, seine Ziele durchzusetzen. Warum nicht Petitionen oder Demonstrationen oder Engagement in der Partei? Warum reicht das für dich nicht mehr aus?
Weil ein friedlicher Protest bzw. eine Petition, die unterschrieben wird, keinen wirklichen Nachdruck verleiht. Es wird zwar gesehen, es wird vielleicht in manchen Punkten auch anerkannt, es wird in einem schleichenden und viel zu langsamen Prozess dann daran gearbeitet, von den Seiten, die es hören müssen. Und irgendwann verläuft sich im Sande. Mit einer kleinen Gewalteinwirkung. Es muss jetzt nicht eine große Straßenschlacht sein, beziehungsweise eine große Verletzung von vielen Menschenmassen. Aber mit einer kleinen Gewaltnachwirkung erzielt man eigentlich relativ schnell größere Fortschritte. Und das ist der Punkt, wo man ansetzen kann. Und wenn man überlegt, wo kommt die Gewalt eigentlich her? Ich kann es nur so sagen, am Anfang war nicht der Pflasterstein.
Was sind die größten Themen für dich, die dich am meisten motivieren, deiner Arbeit nachzugehen, sozusagen?
Große Kritikpunkte sind einfach nur, dass die komplette Bevölkerung mehr oder weniger verglast wird. Dass wirklich mittlerweile alles nachvollziehbar ist. Dein Browserverlauf kann gelöscht werden, wie du das möchtest. Trotzdem weiß irgendein Regierungsmitarbeiter, wenn er das möchte, was du gemacht hast. Und das wirklich Traurige ist, auch wenn man es jetzt vielleicht nicht gerade hören möchte, wenn jetzt jemand ein Handy in der Hosentasche stecken hat, man weiß, wo wir gerade sitzen. Ich meine, das wird uns jetzt nicht in Gefängnis bringen, aber ist irgendwie doch so ein kleiner Eingriff in meine Privatsphäre, muss ich sagen. Also keiner muss wissen, was ich für Suchtreffer bei Google zum Beispiel anstelle oder bei irgendwelchen anderen Suchmaschinen, wo ich mich im Internet jetzt beispielsweise bewege, um darauf Umkehrschlüsse zu ziehen, was ich für eine Person bin. Ob ich dann als potenzielle Gefährdung eingestuft werden kann, weil ich mir ein Buch anschaue, wie man Bart Simpson Zwillen baut zum Beispiel. Weitere Punkte sind natürlich im Thüringer Bereich ganz besonders der wachsende Rechtsextremismus. Er fängt natürlich jetzt im Südthüringer Raum an. Man kann es schon fast als verlorene Posten bezeichnen. Ich meine, Namen wie zum Beispiel Tommy Franks sollten jetzt keine Unbekannten sein. Ja, wenn so ein Mensch es schafft, Kundgebungen, in Anführungszeichen ganz Großkundgebungen, in solchen Größenordnungen zu veranstalten, mit Sachen, die dort gelaufen sind, die uns, glaube ich, allen bekannt sein sollten, in Thüringen jedenfalls, dann ist es, glaube ich, ein Punkt, an dem man wirklich massiv ansetzen muss langsam. Ansonsten gibt es natürlich dann irgendwann keine Südthüringer Grenze mehr, sondern ganz Thüringen und wer weiß, was danach noch kommt.
Machst du das alleine oder in Gruppen, deine Aktion? Wie planst du das?
Kommt ganz darauf an, was man für eine Aktionsform wählt. Also grundsätzlich gibt es natürlich immer noch diese normale Form der Straßenkunst, die man verwenden kann. Sowas kann man eine große Dauer alleine machen. Man kann auch mal ein Transpi alleine malen, aber grundlegend für Aktionen in unserem Kontext dann wirklich immer in Gruppen.
Wie ist es? Habt ihr dann jede Woche ein Plenum, wo ihr euch trefft und die politischen Themen besprecht? Oder wie stellt man sich so einen Ablauf vor? Wie ist da der Alltag von so einem Linksextremen?
Ja, grundlegend haben wir einen eigenen Ticker. Also sowas wie einen Gruppenchat, über den man sich dann grundlegend erstmal connecten kann. Wir machen wenig übers Telefon. Also wir machen uns ein Date aus, trinken zusammen eine Brause, essen eine Kleinigkeit, setzen uns irgendwo in den Park oder irgendwo hin und besprechen einfach grundlegende Sachen. Also natürlich werden durch alle möglichen Verteiler immer verschiedene Veranstaltungen beworben. Da wird dann gemeinsam entschieden, lohnt es sich dahin zu gehen, was eigentlich in 99,9% der Fälle immer mit Ja beantwortet wird, weil es lohnt sich immer rauszugehen. Ja, und dann wird eben geplant, was man machen könnte. Hier in Erfurt explizit ist es ein bisschen schwierig, weil die ganzen Gruppierungen zwar vorhanden sind, aber alle untereinander, also man kann nicht sagen verstritten, aber jeder folgt so ein bisschen seinen eigenen Kontext und jeder ist ein bisschen besser als der andere. Deswegen macht es sich hier in Erfurt relativ schwierig, eine große Masse zu bekommen. Aber die Leute, die sich zusammenfinden, kommen dann eigentlich wirklich relativ schnell auf einen guten Nenner. Militanz ist immer noch so ein kleines Stichwort, was noch ein bisschen mehr ausgearbeitet werden dürfte, beziehungsweise noch ein bisschen stärker ausgeführt werden sollte in diesem Fall. Wir haben jetzt auch schon relativ junge Erfolge verbucht. Am 1.7. hat wieder Fischi mit seiner Rechten versucht, hier so ein kleines Nazi-Demo-Line zu veranstalten. Es wurden 3 Sitzblockaden gestartet. Diese sind alle 3 erfolgreich gewesen. Das ist wirklich schon fast geschichtsträchtig für Erfurt mittlerweile, da jetzt wirklich viele Jahre nichts mehr passiert ist. Liegt zum einen natürlich auch an relativ großen Engagement von einzelnen Personen, die sich dann auch an, ich sag mal, Freunde aus Leipzig gewandt haben und ein Demo-Training organisiert haben, was eben mitunter mit einem Blockadetraining verbunden war. Und so hat man natürlich den Zustrom. Die Leute wissen zum einen nicht so wirklich, was auf der ersten Demo auf sie zukommt. Okay, gehe ich jetzt in eine Blockade rein, was kann mir passieren? Kann ich ins Gefängnis kommen? Kriege ich Prügel? Wird es wehtun? Was kann passieren? Die Angst wird im Vornherein genommen schon. Der grundlegende Ablauf wurde vorher schon mal geprobt. Und ich glaube, das macht die Leute noch so ein bisschen motivierter vor allen Dingen. Die Angst ist weitestgehend verschwunden, weil sie genau wissen, der neben ihnen, hinter ihnen, vor ihnen sitzt, hilft und zeigt sich solidarisch. Und von daher, ich glaube, Erfolge können wir weiterhin verbuchen.
Du meintest jetzt, Militanz fehlt noch. Das heißt, du meinst, da muss noch mehr Mut und Motivation passieren, dass die Leute sich trauen, aktiver vorzugehen. Ist es jetzt bezogen allein auf Demos oder auch auf andere Sachen?
Ich würde es sogar sagen, auf die Allgemeine bezogen. Also Militanz ist immer ein relativ gutes Werkzeug, weil wir ja vorhin schon über Gewalt gesprochen hatten. Dieser Schalter, der umgelegt werden muss, der ist noch nicht wirklich umgelegt. Es bleibt natürlich immer noch die Angst im Hinterkopf, da wir hier besonders in Erfurt sehr oft ausschließlich in der Unterzahl sind, keinen wirklichen großen schwarzen Block zusammengefügt bekommen oder wenn einen, der wirklich relativ sporadisch bestückt ist und auch sehr lose formiert ist, dass man rausgehäschert wird. Macht man jetzt eine Aktion wie zum Beispiel einen Böller werfen oder rennt mal kurz mit 10 Leuten in eine Seitenstraße, weil man da doch irgendwie ein paar Nazis auch gefunden hat, ist die Chance eigentlich bei 90%, dass man von der Polizei hochgegabelt wird. Und ich meine, was soll im schlimmsten Fall passieren? Man bekommt eine Anzeige, man macht eine Blockade, muss dann vielleicht eine kleine Ordnungswidrigkeitsstrafe von 45 Euro bezahlen. Es ist jedem selbst überlassen, ob das machen möchte oder nicht. Aber ich denke, 45 Euro, falls man dann doch mal erwischt werden sollte, ist eigentlich ein angemessener Preis für die ganze Sache.
Wenn du jetzt an einem Ort wärst,
wo mehr Leute wären und mehr Möglichkeiten wären, jetzt beispielsweise G20, was würdest du sagen, wie weit würdest du gehen, wie weit ist es gerechtfertigt, die Gewalt auszuüben, um diese Ziele zu verfolgen, also genau.
Ja, die Frage, wie weit würde man gehen, ist auch wieder situationsabhängig. Man muss immer schauen, wie sich die ganze Masse verhält, was man für Grundvoraussetzungen hat und besonders wie sich das Gegenüber, in dem Fall natürlich dann die Polizei, verhält. G20 ist natürlich jetzt so eine Geschichte gewesen. Es wurde von vornherein schon der Teufel an die Wand gemalt. Es wurde vorher schon dramatisiert bis zum geht nicht mehr und dämonisiert vor allen Dingen. Natürlich wurden dann Zahlen von Einsatzkräften in den Raum gestellt. Es wurde die neue Räumfahrzeugflotte natürlich erstmal schön propagiert, um von vornherein schon in Anführungszeichen klare Verhältnisse zu schaffen. Was da im Nachhinein dann gelaufen ist, man kann drüber streiten, was mit dieser Demo genau gelaufen ist, aber jetzt kommen wir ein bisschen vom Thema ab. Grundsätzlich würde ich jetzt sagen, man muss immer einen Schritt weiter gehen als das Gegenüber.
Das heißt im Fall, wenn die, als sie da mit dem SEK reingekommen sind und mit den österreichischen Truppen, was wäre dann deine Konsequenz für einen Schritt weiter?
Gut, jetzt reden wir von scharf bewaffneten Sondereinsatzkräften. Also in meinem Fall wären die Hände hochgegangen. Also ich hätte mich dann in dem Fall wahrscheinlich auch ergeben, weil ja, das sind Spezialeinheiten, die darauf trainiert sind, Häuserkampf durchzuführen, Verhaftung durchzuführen und Widerstand einfach nur aufs Barbarische zu unterbinden. In dem Fall muss man dann für sich selbst auch abwägen. Möchte man da jetzt unbedingt Widerstand leisten an einer Stelle, wo es vielleicht gar nicht sinnvoll wäre? Natürlich lagen da auch viele verletzte Menschen drin. Es war auf jeden Fall schützenswert. Aber da jetzt mit einer gewissen Gewaltbereitschaft ranzugehen, hätte, glaube ich, einfach nur zu mehr Verletzten und zu einem Minuskonsens geführt.
Und ist es dann so, dass du das Gefühl hast, dass es was bringt, dass es euch weiterbringt in dem, wonach ihr strebt, dass es die Politik darauf reagiert und darauf hört?
Grundsätzlich können wir beim Beispiel G20 bleiben. Ich meine, du oder die Zuhörer, die jetzt gerade diese ganze Geschichte hier verfolgen, können mal darüber nachdenken, ob sie drei Punkte zusammenbekommen, die beim G20 beredet bzw. besprochen oder beschlossen wurden. Also ich nicht und somit ist, glaube ich, unser Ziel auch erfüllt. Ich meine, ja natürlich, die gewaltgeile Medienmaschinerie hat natürlich das propagiert, was sie sehen wollten. Meiner Meinung nach war das auch alles von exekutiven Seiten provoziert, dass es so endet, wie es geendet hat. Aber unser Ziel war einfach zu zeigen, was haben wir dem entgegenzusetzen oder was wollen wir damit aussagen, nämlich dass wir keine Lust darauf haben. Und ich glaube, im Großen und Ganzen hat das wunderbar funktioniert. Also wenn jetzt jemand an G20 denkt, denkt jeder nur noch an schwarz vermummte Schwerverbrecher, die von Maria Müller das Auto abbrennen. Und keiner hat mehr irgendeine Ahnung, was überhaupt passiert ist.
Und das ist das Ziel, dann quasi Verwirrung zu stiften? Aber dass der G20 abgehalten wurde, das hat ja nicht funktioniert. Oder dass die Forderungen, die Menschen hatten, dann erfüllt wurden.
Ja, grundsätzlich war es auch von vornherein abzusehen, dass man diese Veranstaltung nicht unterbinden kann. Es war von vornherein klar, dass sie stattfinden wird. Es war von vornherein klar, dass wir keinen großen Aktionsraum haben, um wirklich effektiven Schaden auszurichten. Grundsätzlich ist aber wichtig, was dann im Nachhinein in den Köpfen der Menschen bleibt. Natürlich ist es dahingehend auch ein bisschen nach hinten losgegangen. Man muss an der Stelle sagen, dass nicht nur linke Gruppierungen an diesen Tagen in Hamburg tätig waren. Wir hatten natürlich auch Kontakt mit anderen Menschen, die dann auch aus anderen politischen oder besser gesagt komplett anderen politischen
Rechte Organisationen, kannst du ruhig sagen, das ist ja Beispiel offiziell genau. Bekannt auch, ja klar. Mhm.
Genau, oder dann wirklich so diese, ich sag mal, gut betuchten Vorstadt-Kids, die sich dann in diese ganze Plünderei noch mit reingestürzt haben. Natürlich hat man immer so einen harten Kern, der wirklich ein politisches Ziel verfolgt und dann in Anführungszeichen Idioten, die es ein bisschen übertreiben müssen. Also das jetzt ein mit einem antikapitalistischen Hintergrund ein Apple Store geplündert wird, um sich dann an Apple-Produkten zu bereichern oder dann einfach von einfachen Familien kleine Fahrzeuge, was weiß ich, ein Fiat Panda oder irgendwie so ein, was weiß ich, keine Ahnung, so ein Familienfahrzeug abgebrannt wird, hat für mich einfach nur weder einen politischen noch einen antikapitalistischen Hintergrund. Das ist dann einfach nur blinde Zerstörungswut gewesen, die aber von keinen unserer Bezugsgruppen bzw. Gruppen ausgelöst wurden. Ganz im Gegenteil, es wurde versucht, auch sowas zu unterbinden. Weil ich kann es nachvollziehen, wenn, keine Ahnung, ein Porsche, ein 7er BMW oder was weiß ich, abgebrannt wird. Weil wer kann sich zum Beispiel ein Porsche leisten? Nur Leute, die sehr viel Geld verdienen. Die verdienen sehr viel Geld, weil sie allen Anschein nach Firmeninhaber sind. Und ja, ich sag mal so, ein deutscher Firmeninhaber zu sein, bedeutet in, ich sag mal, 90% der Fälle, dass du Arbeitskräfte hast, die unter widrigen Umständen arbeiten müssen. Weil umsonst schafft man es nicht, so viel Geld zu erwirtschaften, um sich dann zu sagen, okay, ich könnte jetzt 120.000 Euro für was Schöneres ausgeben, als für ein Auto, was als Statussymbol fungiert.
Würdest du auch Angriffe auf Menschen in Kauf nehmen? Also es wird ja immer gesagt, linksradikal, rechtsradikal, das ist alles das Gleiche. Jetzt, ich persönlich kenne jetzt keine Angriffe gezielt von Linksradikalen auf Zivilisten, sage ich jetzt mal, wie jetzt das bei den NSU geschehen ist, aber gibt es das dann doch aus der linken Szene?
Grundsätzlich überhaupt nicht, nein. Man hat natürlich seinen Demokonsens, den man gerne verfolgen möchte. Natürlich gibt es dann auch Zivilisten, die sich mal in den Weg stellen und sagen, hier Leute, so geht das nicht, so könnt ihr das nicht machen, aber ich habe noch nie gesehen, dass da jemand tätlich angegriffen wurde. Natürlich wird mal jemand beiseite genommen, mal mit einem Arm vielleicht gestoßen, einfach nur um durchzukommen. Da war aber die härteste Szenerie, die ich jemals gesehen habe, einfach nur, dass jemand vorbeigerannt ist und einen Anwohner, der quasi einen Menschen, der von der Polizei verfolgt wurde, aufhalten wollte, beiseite gestoßen hat. Aber dass es jetzt wirklich gezielte Angriffe auf Zivilisten gibt, habe ich noch nie erlebt und das ja in über 10 Jahren im Endeffekt nicht.
Ja, und was ist mit der Aktion, dass man bekannte Nazis aufsucht oder die Adressen öffentlich macht oder bei denen zu Hause vorbeigeht oder die auf die wartet? Wie ist das da?
Gibt es ja, aber nicht bei uns. Also nicht in Erfurt, nicht in Thüringen. Natürlich gibt es, es gab ein ganz, ganz witziges Video eigentlich, glaube ich, von einer Leipziger Gruppe, die dann in das Wohnzimmer von einem relativ bekannten und hochrangigen Nazi eingestiegen ist und hat da relativ viel zerstört. Es wurde dann zwischendurch immer gesagt, das ist ein Fake-Video. Ich weiß bis heute nicht, was jetzt nun wahr ist und was nicht. Sowas gibt es auf jeden Fall. Ist für mich aber auch weniger zielführend, muss ich sagen, weil warum sollte ich jetzt bei irgendeinem Nazi einbrechen und sollte den ganzen Sachen zerstören? Ich meine, das sind alles irgendwelche sinnlosen Werkgegenstände, die A, ersetzt werden können und B, weiß ich nicht, es hat keinen Inhalt. Also was heißt keinen Inhalt? Natürlich wird erstmal eine Grenze gezogen, aber ich weiß nicht, Besitz ist unnötig grundsätzlich oder viel Besitz ist unnötig. Und wenn jetzt jemand zu mir kommen würde, würde meinen Fernseher zerstören, würde mich jetzt weniger stören, muss ich sagen, weil ich gucke da eh absolut selten rein. Vielleicht abends mal so eine kleine N24-Geschichte zum Einschlafen. Das dauert dann noch genau 10 Minuten, dann bin ich weg. Aber sonst nutze ich meinen Kopf dann doch lieber zum Selberdenken.
Mhm. Würdest du sagen, es gibt Parallelen zwischen Linksradikalen und Rechtsradikalen, weil die ja beide das System, wie es jetzt existiert, kacke finden?
Also in den letzten Jahren in jedem Fall. Früher gab es eine klare Differenzierung. Man konnte wirklich dann auch die einzelnen Gruppen unterscheiden. Wir hatten letztes Jahr eine relativ komische Situation. Das war in Gotha. Da ging es darum, dass die Kundgebung von Nazis am Juwel vorbeiführen sollte. Hat relativ viel Aufruhr veranstaltet, war dann im Endeffekt doch lauter, als es eigentlich war. Wir sind auf das Bahnhofsgelände gelaufen und haben eine relativ große Gruppe gesehen. Schwarz vermummt, sahen aus wie wir. Und ungefähr 50 Meter vorher ist mir ein Regenschirm aufgefallen, auf dem FCK AFA, also Fuck Antifa, stand. Und zum einen optisch gleichen die sich immer mehr an und inhaltlich dann doch umso mehr noch. Also diese ganze antikapitalistische Schiene, wir hatten unser Patent darauf ursprünglich, das wird alles Stück für Stück übernommen. Wenn man einzelne Demo-Parolen mal auseinanderklamüsert und schaut sie sich an, es gibt ein schönes Lied, das heißt, das ist alles nur geklaut. Und das trifft da ganz gut, glaube ich.
Ja. Was müsste passieren, damit du sagst, ich lege jetzt meine Steine beiseite? Jetzt mal ganz plakativ gesprochen. Oder was wirst du, wenn du das erreicht hast, sagst du, ja, jetzt ist gut, jetzt ist schick?
Grundsätzlich wird das, glaube ich, zu meiner Lebzeit nicht mehr passieren. Also es müsste sich meiner Meinung nach so viel ändern, dass es in den 50 Jahren, die ich vielleicht jetzt noch habe, wahrscheinlich nicht passieren wird. Grundlegend ist das Problem, dass Menschen von Gier und von Geiz getrieben sind. Jeder hat irgendwie Angst, dass er zu kurz kommt oder nicht genug Konsum sich scheffeln kann, um irgendwie glücklich zu sein. Es wird dann ja auch von klein auf beigebracht, umso mehr du hast, umso glücklicher bist du. Was eigentlich kompletter Schwachsinn ist, aber ja, umso öfter man es hört, umso mehr glaubt man es im Endeffekt auch. Ich würde sagen, solange oder wenn dann irgendwie ein gewisser Grad an Menschlichkeit erreicht ist, dass jetzt nicht mehr gesagt wird, okay, Menschen aus Syrien kommen hierher wegen des Begrüßungsgeldes. Nein, die fliehen dort vor Tod, vor Krieg, vor Zerstörung. Ich meine, keiner von unseren, ich sage mal Landsleuten, obwohl ich mich dann nicht unbedingt dazu zähle, kein deutscher Mensch weiß, wie es ist oder kann sich vorstellen, dass sein Kind als kleiner Soldat dasteht und einem kleinen Nachbarsjungen wird der Kopf abgeschnitten, einfach nur um zu zeigen, okay, wenn ihr versucht zu rennen, ihr habt keine Chance, ihr müsst kämpfen. Und einfach nur diese Mitmenschlichkeit zu zeigen und zu sagen, okay, den Menschen geht's schlecht, die brauchen Hilfe, wir leben im Überfluss, wir leben definitiv im Überfluss. Man hat hier in Deutschland zu jeder Zeit die Chance, das zu haben, was man möchte, und das innerhalb von kürzester Zeit, sei es durch Läden, die dauerhaft geöffnet sind oder durch das Internet. Die Angst zu verlieren, dass einem jemand was wegnehmen könnte, was man eigentlich gar nicht hat. Ich meine, würde jetzt an geflüchtete Menschen kein Begrüßungsgeld gezahlt werden oder keine Unterstützung geleistet werden, kann mir keiner erzählen, dass dies an anderer Stelle angebracht werden würde, wo es dann wirklich der Bevölkerung nutzt. Weil im Endeffekt landet es immer nur in den Taschen der Leute, die schon volle Taschen haben.
Denkst du, dass die Ängste der Nazis sich ein bisschen auch ähneln mit dem, was ihr eigentlich wollt, weil sie auch merken, dass irgendwas nicht stimmt, sie halt nur die falschen Schlüsse ziehen?
Grundsätzlich gibt es viele Parallelen, ja. Diese unterscheiden sich aber vor allem in der Art der Umsetzung. Und B, mit dem ganzen Hintergrund oder mit dem Weg der Besserung. Das ist natürlich ein krankes Land, was irgendwo den Weg der Genesung einschreiten muss. Nur das Medikament dagegen unterscheidet sich von uns zu denen dann doch sehr, sehr, sehr stark.
Wie ist es für dich, wenn du die Nachrichten siehst über linksextreme oder linksradikale Aktionen? Wie fühlst du dich dann, wenn du... Also im Prinzip, eure Intention ist ja... Das geht so nicht. Wir machen jetzt gewaltsam einen Stopp zu dieser Aktion, weil wir denken, dass sie falsch ist. Sei es jetzt eine Geldverteilung oder irgendwas, weil ihr sagt, nein, jetzt soll nicht der Konzern zum Beispiel diese Gelder schon wieder haben oder wir wollen nicht, dass jetzt diese Nazi-Band in Auftritt oder sowas. Wenn du dann in den Nachrichten liest, Krawall-Terroristen, was ist denn so eine typische Bildschlagzeile da? Terrortouristen legen alles in Schutt und Asche. Da gab ja einige Schlagzeilen nach der G20 zum Beispiel. Denkst du, wie fühlst du dich dann, wenn du das siehst?
Ich schaue mir das mit gemischten Gefühlen an. Zum einen freut man sich, dass wirklich ein großer Protest auf die Straße getragen wurde. Zum anderen ist es immer wieder erschreckend, wie Medien Sachen betiteln können. Das geht wieder dem einen einher, was ich vorhin schon gesagt hatte, mit der Veränderung der Worte oder mit der Veränderung der Bedeutung der Worte. Wenn jetzt zum Beispiel die Regierung sagt, er hat das Gesetz gebrochen, dann denkt man instinktiv, das ist was Schlechtes. Liest man in einer Zeitung, die es schon seit Jahren gibt, hat man irgendwie auch instinktiv das Gefühl, okay, das ist eine Zeitung, die wird von einer riesengroßen Redaktion geführt. Wenn die irgendwelche komischen Sachen schreiben würden oder irgendwelche Unwahrheiten schreiben würden, dann würden sich ja bestimmt Regierungsseiten reinhängen und würden sagen, okay, hier verbreitet sowas nicht. Ja, ist mehr oder weniger eigentlich gar nicht der Fall. Deswegen geht man immer als normaler Bürger, der dann einfach nur wirklich so dieser pinken Seifenblase folgt, davon aus, okay, da wird schon irgendwo ein Körnchen Wahrheit drin sein. Die ziehen sich ja sowas nicht aus den Fingern heraus. Und sowas ist relativ gefährlich, muss ich sagen. Linke Strukturen oder allgemein jetzt diesen Protest als terroristischen Akt abzustempeln, ist relativ gefährlich, weil irgendwann werden die Leute verfolgt, werden in ihrer Tätigkeit aufgehalten und das letzte bisschen Widerstand, was es dann in diesem Fall noch gibt, entfällt. Was danach passiert, kann natürlich keiner voraussehen. Ob sich überhaupt etwas ändern würde, weiß ich nicht. Es kann sein, dass alles genauso schlecht bleibt, wie es ist, aber man persönlich fühlt sich hier mit diesem Widerstand auch besser. Ich denke, wenn die Strukturen dann rausfallen würden, würde es dann doch langsam und stetig weiter bergab gehen.
Das ist dann wieder dieses Novum der Presse, weil es beim G20-Gipfel gab es ja dieses FCMC, dieses unabhängige Medienzentrum im Millantor-Stadion, wo ich dann auch mitbekommen durfte, wie die Berichterstattung versus die Realität abgebildet ist. Aber tatsächlich dadurch, dass es dieses Medienzentrum gab und auch genug Reporter vor Ort waren, um das wirklich zu sehen, auch Unabhängige, es gab ja auch den Bildreporter, der da getwittert hat, dass er gerade bedroht worden wäre mit der Waffe und die Kamera wegtun sollte. Ist das für euch auch ein Medium oder baut ihr auch auf das Medium, also ein eigenes Medium zu kreieren oder zu erstellen oder auf eigenen Plattformen eure Sicht der Dinge zu verbreiten als Kontrast, um der allgemeinen Hauptpresse entgegenzuwirken oder was entgegensetzen zu können?
Da gibt es seit Jahren schon Indie-Media, ist glaube ich eine relativ große Plattform, auf die man da zurückgreifen kann, wo eben auch unabhängig berichtet wird. Ja, ich sag mal, gegen große Mediengiganten, wie jetzt die Bild schlicht und ergreifend einfach eine ist, kann man nicht angehen. Also die berichten, was sie möchten, die berichten besonders und oder haben ihren Absatz so stark, weil dann eben solche Schlagzeilen kommen, die wirklich, ich sag mal, von normalen geistig auf der Höhe Menschen nicht propagiert werden würden, weil es einfach nur zum einen relativ daneben ist, vom Inhalt schon. Aber B, klingt es eben spitz und klingt ein bisschen zynisch und klingt ein bisschen draufgängerisch und das verkauft sich eben gut. Bild sagt halt dann doch die Wahrheit angeblich.
Habt ihr irgendwie Kampagnen oder Maßnahmen, wo ihr sagt, dass ihr Leute aufklärt, was ihr wollt oder wer ihr seid eigentlich? Habt ihr so eine Art Lobby sozusagen?
Grundlegend gab es die Versuche, oder die gibt es schon seit Jahrzehnten eigentlich, dass man Leute versucht, so ein bisschen, nicht direkt zu bekehren, aber einfach nur ein bisschen zu informieren. Der Informationsfluss ist relativ wichtig, nur leben wir heute in einer Zeit, wo jeder mit einer vorgebastelten Meinung um die Ecke kommt und die ist unumstürzlich. Also jeder bekommt von A, seinem Elternhaus, B, den Medien und C, seinem ganzen Umfeld eine Meinung impliziert und die ist unumstürzlich. Wenn man jetzt zum Beispiel in mein Heimatdorf geht, das ist ein kleines Kuhdörfchen mit 3.500 Einwohnern, natürlich ocker bis tiefbraun, dann kannst du vergessen, dass du jemanden sagst, okay, eigentlich wäre es andersrum besser. Der macht sich dann daheim seine Gedanken drüber und denkt sich, ja, eigentlich hat er recht, eigentlich ist es wirklich so. Der kann sowas nie nach außen leben. Weil dann dieser sogenannte Stammtisch, in dem man dann immer schön in der Runde sitzt, entweder alles gleich im Keim erstickt oder dann wirklich mit Desinteresse oder Gewalt reagiert. Ich meine jetzt nicht Gewalt mit, oh, du hast Blödsinn erzählt, du kriegst jetzt eine geklatscht, sondern einfach nur mit verbaler Gewalt und sagt, das ist Blödsinn, so ein Schwachsinn, das stimmt überhaupt nicht. Und deswegen ist es da, glaube ich, in dem Fall, ja, man kann es nicht differenzieren.
Also es gibt dann auch den Druck quasi, ja, dazu zu gehören. Also man wird ja wahrscheinlich dann auch ausgeschlossen, wenn man als einziger im Dorf plötzlich schwul auftaucht oder mit bunten Haaren auftaucht oder irgendwas, alles was anders ist im Prinzip als das, was man vom Stammtisch erkennt. Und jetzt hast du noch vorhin gesagt, es gibt in der Erfurter Gruppe oder in den Gruppen in Erfurt und um Erfurt herum auch Streits oder Diskrepanzen. Kannst du das nochmal näher erläutern? Was ist eigentlich das Problem? Weil man verfolgt ja das gleiche Ziel.
Grundsätzlich verfolgt man dasselbe Ziel, aber mittlerweile ist dieses szenetypische Linke irgendwie auch so ein kleiner Konsumpunkt geworden. Es ist mittlerweile echt cool, links zu sein. Das war es früher nicht. Mittlerweile gibt es riesengroße Konzerne. Ich will nur jetzt Treble oder Fire and Flames mal so als kleine Beispiele nennen, die wirklich riesen Absätze an Textilien oder an anderen Sachen feiern können. Einfach nur dadurch, weil es jetzt durch Hamburg natürlich sehr stark als wahrscheinlich linkeste Stadt Deutschlands propagiert wird. da fällt schon mal ein riesengroßer Teil an Menschen raus, die es halt wirklich nur, ich sag mal so aus Szenegründen machen oder um sich da irgendwo so ein bisschen bei seinen Freunden beliebt zu machen oder ein bisschen cool dazustehen. Und die anderen Punkte sind wirklich, gehen auch wieder in die Richtung der Uneinigkeit. Welche Mittel sind jetzt gerechtfertigt, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen? Da gehen die Meinungen stellenweise wirklich sehr, sehr weit durcheinander und auch auseinander.
Also von was bis was reicht das da so?
Es geht zum Beispiel von, wir machen jetzt mal eine Mahnwache. Wir machen 2, 3 Transpis und laufen mit 15 Leuten durch die Gegend. Oder wir versuchen jetzt wirklich mal eine Sitzblockade hinzukriegen, wirklich mal durch eine Polizeikette durchzubrechen und wirklich mal ein bisschen Action zu machen, um zu zeigen, okay, passt auf, das nächste Mal müsst ihr mit einer Hundertschaft mehr einreisen, ansonsten wird es nichts mehr. Und ja, die Tendenz geht dann wirklich dann eher so in dieses, ich sage immer gerne, Tod-Theoretisiere. Man hat eine Aktion, man möchte die besprechen und dann spricht man viel zu viel über das Für und Wider. Wir hatten jetzt in Marbach die Aktion gehabt mit diesen Holzkreuzen, die auf diesem Moscheegelände standen. Und da ist wieder, also meiner Meinung nach, gab es nur die Idee, der Zweck heiligt die Mittel. Die Idee war einfach, diese Dinger abzubrennen. Dann kam natürlich dieser Einwand, okay, nee, das könnte so ein bisschen KKK-mäßig rüberkommen, wenn ihr diese Holzkreuze abbrennt, das sieht bestimmt echt doof aus, lass uns das lieber nicht machen. Und da wurde drüber geredet, wie man es machen könnte. In der Zwischenzeit hat sich dann irgendeine Studentengruppe, ich glaube sogar Erstsemester, die seit ein paar Wochen in Erfurt waren, ein Herz gefasst und hat die Dinger umgerissen. Ja, und dann in dem Fall großer Applaus an die harte linke Szene aus Erfurt in dem Fall.
Ja, okay, das steht ja dann auch doof da.
Mhm, genau.
Dann gibt es jetzt auch verschiedene Strömungen innerhalb der linken Szene, ja sowieso nochmal, weil da es ja immer mehr wird und sich weiterentwickelt. Du hast nochmal dieses Antideutsche angesprochen.
Ja, das ist glaube ich auch wieder so ein... Das ist, glaube ich, so ein Hipster-Ding. Das wird, glaube ich, gerade ganz, ganz groß Mode, in irgendeiner Form Antideutscher zu sein. Was dann auch wieder zum Tod-Theoretisieren führt.
Was bedeutet das denn Antideutsch für welche, die jetzt nicht so drin sind?
Also grundlegend kann ich da jetzt keine wirklich gute Definition bringen, ohne Worte wie Spinner zu sagen. Und das auch so zu meinen natürlich. Ich weiß nicht, ich finde es irgendwie so ein bisschen schwachsinnig, sich als Antifa zu bezeichnen. Kein Gott, kein Staat, kein Vaterland. Und dann trotzdem Nationalstaatsflaggen schwenken, bezogen auf Israel und Palästina. Also ich finde es in dem Kontext natürlich ein bisschen schwierig. Natürlich wird jetzt wahrscheinlich gleich der größte Shitstorm aller Zeiten über uns hineinbrechen, weil ich das gesagt habe, aber ich weiß nicht. Das eine geht mit dem anderen irgendwie nicht so gut ein, einher, muss ich jetzt ganz offen und ehrlich in meiner Meinung gestehen.
Ich hatte noch dieses Zitat, wer mit 20 kein Sozialist ist, hat kein Herz und wer mit 40 noch einer ist, hat kein Hirn.
Ja, weist eigentlich wieder nur auf die grundlegenden Sachen zurück. Jetzt auf den ersten Anschein, natürlich kann ich den jetzt mal ein bisschen totdenken in den nächsten Tagen und dir ein bisschen mehr dazu erzählen. Jetzt aber aus dem Stegreif würde ich sagen, das greift auf die Sachen zurück, die ich angesprochen hatte mit, wann würde ich meinen Stein niederlegen. Natürlich in seinen jungen Jahren hat man genug Zeit, sich charakterlich zu formen, sich für eine Seite zu entscheiden und da so ein bisschen Energie reinzustecken. Daher vielleicht dann, wer mit 20 noch keiner ist, hat kein Herz. Und wer mit 40 noch einer ist, hat dann wahrscheinlich noch nicht verstanden, dass der Kampf wahrscheinlich endlos gehen wird oder beziehungsweise so lange, dass wir den finalen Sieg dann im Endeffekt nicht mehr erleben werden. Oder die finale Änderung. Oder, ja, lass uns lieber finale Änderung sagen, das mit dem Sieg klingt ein bisschen sehr doof. Ja, dass wir diese finale Änderung nicht mehr erleben werden und deswegen keine Hürden hat. Ja, grundlegend ist es natürlich einfacher, sich schön seicht in dieses ganze System einzubetten, da schön zu folgen, 40 Stunden die Woche aufwärts zu arbeiten, sein Wochenende daheim mit Frau und Kindern zu verbringen und dann einfach nur brav zu folgen. Natürlich macht es das einfacher und entspannter. Man hat dann definitiv keine großen Reibereien in seinem Privatleben, in seiner Freizeit. Nur die Frage ist, möchte man das? Also grundlegend, es gibt die Möglichkeit, Sachen zu ändern. Und es gab schon genug Sachen, die sich dann aufgrund von Protest auch geändert haben. Warum soll man es nicht weiter versuchen? Man sollte sich, glaube ich, nicht auf den Erfolgen der vorhergehenden Generation ausruhen. Deswegen würde ich jetzt Part 1 des Spruches als okay befinden und ja, den zweiten Part Ansichtssache wieder. Also Es ist wirklich ein riesengroßer Interpretationsraum in dem Fall.
Ja, danke Paul, dann danke ich dir für das Interview.
Gerne doch.